Stell dir mal vor, du übernimmst die Geschäftsführung eines 116 Jahre alten Familienunternehmens und 2 Monate später fliegen Drohnen über deiner Niederlassung im Nahen Osten. 30 Mitarbeitende in Dubai möchten wissen, wie es weitergeht. Lieferketten brechen zusammen. Die Container mit deinen Produkten sind irgendwo in den Häfen der Region verschollen. Und du sitzt derweil in Deutschland zum ersten Mal allein am Tisch, wenn die Bezirksregierung ins Haus kommt. Willkommen in der Realität einer modernen Unternehmensnachfolge. Mein heutiger Gast ist Hanna Hesse, 39 Jahre alt, Mutter von 2 Kindern und Geschäftsführerin der Hesse GmbH Co. KG aus Hamm. Ein Familienunternehmen der 4. Generation. 450 Mitarbeitende, 5 Standorte auf 3 Kontinenten. Hesse entwickelt und produziert Lacke und Beizen für die Holzverarbeitung. Hochspezialisiert, nachhaltig ausgerichtet und international aufgestellt. Hanna ist seit über 13 Jahren schon im Unternehmen. Sie hat sich hochgearbeitet als Werkstudentin über die Leitung der Supply Chain Abteilung, bis sie Anfang 2026 zur Geschäftsführerin wurde. Aber das eben nicht allein, weil es ihr jemand in den Schoß gelegt hat, sondern weil sie sich das erarbeitet hat, Schritt für Schritt. Was mich an Hannas Geschichte so fasziniert, sie zeigt, wie eine Nachfolge wirklich aussieht. Nicht so als Hollywood-Übergabe mit Handschlag und Champagner, sondern als jahrelanger Prozess, der Mut, Selbstreflexion und die Bereitschaft braucht, auch in der Krise Orientierung zu geben. In dieser Episode sprechen wir über das Loslassen ihres Vaters, über das Führen als Duo mit ihrem Großcousin Jens, über einen Beirat, für den sie über 30 Kandidatengespräche geführt haben und darüber, wie man Mitarbeitenden in Krisensituationen Sicherheiten gibt, auch wenn man selbst noch keine 100 Tage im Amt ist. Also, setz dich hin, das hier wird ein ehrliches, praxisnahes Gespräch und mir hat das mit Hanna richtig Spaß gemacht und ich hoffe, du nimmst auch was mit. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zum Nachfolgeschmiede-Podcast, dem Podcast zu den Themen Unternehmensnachfolge, Unternehmertum und moderne Mitarbeiterführung. Mein Name ist Benedikt Stentrup, ich bin Unternehmer, Nachfolger und Podcaster und ich freue mich, dass du hier heute dabei bist. Los geht's mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen im Nachfolgeschmiede-Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich kenne dich ja nun schon persönlich und auch aus der Entfernung dich schon länger beobachtet. Sei so nett, stell dich doch für unsere Hörer einmal vor. Was machst du, wer bist du, was macht euer Unternehmen?
Ich bin Hanna Hesse, Geschäftsführerin bei der Firma Hesse aus Hamm. Und wir sind ein familiengeführtes Unternehmen in der 4. Generation. Mittlerweile entwickeln Lacke und Beizen für die Holzverarbeitung, vor allem im B2B-Bereich. Mhm. Und wir haben halt eine hohe Kompetenz. Wir stellen sehr viele auch Nischenprodukte her, speziell für unsere Kunden, entwickeln aber auch immer mehr nachhaltige Lösungen. Das ist unser Unternehmen. Ich bin 39 Jahre alt, habe 2 kleine Kinder und einen Mann. Und mein Vater ist im letzten Jahr in den Ruhestand eingetreten und ich bin Geschäftsführerin geworden, neben meinem Geschäftsführerkollegen Jens, auch aus der Familie Jens Hesse, der schon seit vielen Jahren Geschäftsführer auch bei uns ist.
Wie viele Mitarbeiter hat Hesse insgesamt?
Wir haben 450 Mitarbeitende hier in Hamm und an 5 Standorten, also Tochtergesellschaften in Dubai, Frankreich, Belgien, München und den USA.
Dann kommst du auch viel rum wahrscheinlich.
Da kommen wir viel rum, genau.
Ja, danke dafür. Du bist zwar jetzt seit Anfang 2026 Geschäftsführerin, aber du bist ja nicht neu im Unternehmen. Insgesamt bist du ja schon, wenn ich es richtig recherchiert habe, 13 Jahre in ihr.
Genau, über 13 Jahre, irgendwann mal mit einem dualen Studium begonnen. Für meinen Master bin ich dann nochmal woanders hingegangen. Und dann nach und nach habe ich Bereiche übernommen, mehr Verantwortung bis zu allerletzt der Leitung von der kompletten Supply Chain. Also schon ein paar Jahre.
Ja, und die Phase, in der du für Supply Chain zuständig warst, war ja auch durchaus turbulent mit den Sachen, die dann in Weltmärkten so passieren. Da kommen wir nachher auch noch dazu. Wann hast du denn für dich klar gehabt, dass du jetzt soweit bist, in die erste Reihe aufzurücken als Nachfolgerin?
Ja, das war eher nicht so ein richtiges Datum, sondern man hat sich da halt hinentwickelt. Also als ich irgendwann hier angefangen habe oder auch den Master gemacht habe, war noch nicht klar, dass ich Geschäftsführerin werde. Aber irgendwann war die Entscheidung dann halt auch da, als mein Vater ja auch gesagt hat, er geht irgendwann in den Ruhestand. Wir haben mehrere Gesellschafter, also wir sind zu 8 im Gesellschafterkreis. Das heißt, das wird auch nicht jetzt 1:1 von meinem Vater an mich übergeben, sondern da haben dann auch noch ein paar andere mitzureden. Genau, und dann habe ich mich da reinentwickelt.
Ja, spannend. Deinen Vater durfte ich auch schon kennenlernen in der Vergangenheit. Für mich auch so immer so ein bisschen so der Inbegriff des gestandenen mittelständischen Unternehmers, gleichzeitig irgendwie visionär, irgendwo trotzdem bodenständig geblieben. Also ich finde diesen irgendwie ganz gutes aus der Entfernung, ein ganz gutes Role Model für so einen mittelständischen Unternehmer. Wie gelingt ihm denn das Loslassen?
Also er war ja jetzt 39 Jahre im Unternehmen. Er ist in dem Firmengelände halt groß geworden. Unser Unternehmen war ja früher in Hamm in der Innenstadt und dann sind wir in den 80er Jahren hier nach Bockum-Höfel gekommen. Das heißt, das Unternehmen war sein Spielplatz. Und natürlich ist das dann auch zum Ende hin schwieriger. Er hat so die letzten Jahre dann noch zu 80% gearbeitet. Er hat mittlerweile 4 Enkelkinder, mit denen er auch viel Zeit verbringt. Er hat das Golfspielen wieder angefangen und ist viel in Herbern auf dem Golfplatz. Und sie machen auch ganz viel Urlaub. Also das, was vielleicht in den Jahrzehnten davor nicht so viel möglich war, wird jetzt auf jeden Fall nachgeholt. Und im Grunde, er ist jetzt noch Gesellschafter und auch nur zu den Gesellschaftersitzungen da. Er kommt vielleicht mal ein oder das andere Mal hierhin, aber er ist nicht wöchentlich im Unternehmen und rennt durch die Produktion, sondern das ist wirklich sehr reduziert.
Also er kommt nicht mehr aus dem Off und macht alles einmal durcheinander oder so.
Nein.
Wirkt das tatsächlich so, als wenn er das ziemlich, ziemlich gut hinbekommt.
Genau, ich kann mit meinen Themen natürlich zu ihm kommen. Wir wohnen auch nah beieinander, aber er ist jetzt nicht mehr hier präsent.
Ich habe neulich, vielleicht auch schon ein halbes Jahr her, irgendwo wahrgenommen, da war er noch in Tarifverhandlungen irgendwo als Verhandlungsführer tätig.
Genau, er war ja immer bei der Chemie, beim Arbeitgeberverband viel tätig, auch bei der IHK. Da gibt er die Posten auch so nach und nach ab, aber natürlich macht er auch noch ein bisschen was jetzt so in seiner Freizeit.
Ja, und wie fühlt sich das jetzt für dich an? Du sagst vierte Generation, das ist ja auch irgendwie schon Verantwortung. Fühlt sich das für dich komfortabel an, zu sagen, ja, ich mache das jetzt weiter? Oder sagst du, boah, das ist doch schon eine ordentliche Last auch irgendwo?
Natürlich ist das eine große Herausforderung und natürlich auch eine Last. Das sind jetzt 116 Jahre, so alt ist das Unternehmen. Und bei familiengeführten Unternehmen ist ja das Ziel, das auf jeden Fall in die nächste Generation zu bringen. Deswegen hat man da auch eine große Aufgabe. Mit den ganzen Krisen, da sprechen wir wahrscheinlich später auch nochmal drüber. Ja, im Grunde, man kann die Herausforderungen besser nehmen, wenn man erstmal alles über das Unternehmen weiß und genau versteht, was wie funktioniert. Und das hat mich in den letzten Jahren auch so erstmal dahin gebracht. Deswegen war es auch wichtig, dass ich viele Jahre hier schon arbeite und genau die Supply Chain beispielsweise kenne, den kaufmännischen Bereich kenne und auch genau weiß, wo muss ich eigentlich hingucken oder was muss ich verändern, um auch diese Verantwortung tragen zu wollen.
Und neben Studium und Berufserfahrung hast du dich speziell auf den Bereich, ich sag mal, Mitarbeiterführung und solche Sachen noch vorbereitet?
Also natürlich macht man so das ein oder andere Führungsseminar. Im Studium lernt man das ja eigentlich fast gar nicht. Ja. Wir machen dann intern auch Führungskräfteprogramme, Seminare, die wir vielen Führungskräften anbieten. Und dabei habe ich halt teilgenommen. Sonst kann ich jedem empfehlen, sich auch nochmal von außen einen Coach mit dazu zu nehmen zu verschiedensten Themen. Das hat uns auch im Nachfolgeprozess unterstützt oder mich unterstützt, um so einen 1-zu-1-Austausch zu haben von jemandem Unabhängigen, der auch nochmal gezielt auf bestimmte Sachen hinweisen kann.
Ja, das ist ganz, ganz spannend. Also mir hat das damals in der Phase auch sehr geholfen, weil du hast halt jemanden, der hat einen Blick von außen und ja, wenn der auf Zack ist, dann stellt er Fragen, wo du denkst, Mist, jetzt hat er mich erwischt. Eigentlich wollte ich dies oder jenes vielleicht nicht sofort angehen oder so. Also das habe ich auch sehr wertvoll wahrgenommen. Und witzigerweise, also ich lasse mich jetzt auch weiterhin noch, einmal im Monat habe ich einen Coaching-Call mit jemandem. Wir hatten nämlich heute Morgen auch noch Termin, wo ich gesagt habe, okay, selbst wenn man mit wenig Problemen in so einen Coaching-Call reingeht, man kommt trotzdem nachher mit zwei guten Ideen oder Maßnahmen wieder raus. Also ich, obwohl ich das jetzt auch schon eine Weile mache, erlebe ich das weiterhin als sehr hilfreich.
Also wir haben auch verschiedene Coaches. Ich habe auch einen Coach mit Jens zusammen, weil besonders als Geschäftsführer-Duo hat man ja auch Herausforderungen, weil man auch natürlich unterschiedlich ist. Wir haben zwar den gleichen Nachnamen, aber kommen nicht wirklich aus der gleichen Familie und sind nicht zusammen aufgewachsen. Und deswegen ist das wie ein anderer Geschäftsführungskollege. Und da gibt's ja immer Herausforderungen.
Jens ist dein Großcousin.
Genau, wir nennen es Großcousin, der Stammbaum.
Okay,
es ist die vierte Generation, also.
Ich wollte keine Ahnenforschung betreiben,
genau.
Okay, nee, aber fast nicht zusammen aufgewachsen.
Ja.
Wie sieht denn eure Rollenverteilung aus? Wer hat welchen Part und was macht ihr gemeinsam?
Also wir haben klar die operativen Bereiche aufgeteilt. Jens ist für den Forschung und Entwicklungsbereich, für den Vertrieb, das Produktmanagement, das Marketing zuständig, also alles, was hin zum Kunden ist. Von meinem Vater hat er jetzt noch den IT-Bereich übernommen bei der Übergabe und ich habe alle Bereiche in der Supply Chain, also QS-Produktion, Einkauf, Logistik, Instandhaltung und die Administration mit dem Personalbereich, dem Finanzenbereich. Genau.
Das ist, glaube ich, für euch beide nicht langweilig.
Nee.
Ich finde das ganz spannend. Du hast gesagt, er hat von deinem Vater auch noch die IT übernommen.
Ja.
Wie seid ihr zu dieser, also offensichtlich habt ihr ja nicht gesagt, okay, 1-zu-1, Hanna macht das, was ihr Vater gemacht hat. Wie seid ihr da vorgegangen oder wie habt ihr das rausgearbeitet?
Also die beiden haben jetzt auch nicht die ganzen Jahrzehnte lang die gleichen Bereiche gehabt. Mhm. Erstmal als vor über 10 Jahren war auch noch die Cousine von meinem Vater Mitgeschäftsführerin. Danach wurden die Bereiche auch nochmal komplett aufgeteilt. Und wir haben jetzt einfach geguckt, was habe ich eigentlich alles schon für Themen und was ist dann auch nochmal vielleicht eine Herausforderung für Jens oder auch nochmal ein großes Thema, was abgegeben werden kann. Und dazu gehört das ganze Thema IT, Digitalisierung, jetzt auch was mit KI irgendwie, was für Herausforderungen da auch entstehen. Genau.
Und wo sagst du, ihr seid auch unterschiedlich, wo sind Sachen, wo du sagst, okay, das denken wir total ähnlich und wo müsst ihr vielleicht mal ein bisschen mehr diskutieren?
Also das ist dann vor allem natürlich, merkt man das in Geschäftsführungssitzungen oder an Themen, wie wir Themen bearbeiten. Viel ist ja auch die Art, wie man etwas macht oder wie man kommuniziert mit seinen Mitarbeitenden oder er mit seinen Mitarbeitenden, wie man Ziele setzt, wie man Aufgaben abarbeitet, wie schnell man etwas tut oder wie langsam man etwas tut. Und da gibt's verschiedenste Reibungspunkte, die natürlich immer, wenn eine neue Rollenkonstellation da ist, entstehen. Nicht nur in dem Duo, sondern natürlich auch mit Mitarbeitenden. Immer, wenn sich im Team irgendwas ändert, gibt's Reibung.
Ja. Ja, wichtig ist, glaube ich, dass man sich dessen bewusst ist und nicht hofft, dass sich Dinge von alleine lösen, sondern eben dann als Führungskraft da irgendwo auch mal interveniert. Und was habt ihr so für Austauschformate und was kannst du vielleicht anderen empfehlen, die das Unternehmen auch als Duo führen? Wie haltet ihr euch auf Stand, was gerade so im Bereich des anderen los ist?
Wir haben einmal in der Woche einen längeren Termin, also auch mehrere Stunden, wo wir verschiedene Themen bearbeiten. Das können langfristige Themen sein, das können kurzfristige Statusmeldungen sein oder auch, wo wir irgendwelche Dinge verändern möchten, dass wir konkret über eine Struktur da auch durchgehen. Dann haben wir uns so verschiedene Fokusthemen gesetzt. Wenn ich aus Jens Bereich etwas genauer wissen will, er aus meinem Bereich etwas genauer verstehen möchte, dass wir das einfach mal aufarbeiten und dann erklären, um dann auch nochmal Impulse setzen zu können. Weil im Grunde, man hat die Gesamtverantwortung für so ein Unternehmen.
So oder so, ja.
Und auch wenn man die Bereiche zwischeneinander aufgeteilt hat, ist es nicht mein oder dein Bereich, sondern das ist unser Unternehmen und da gibt es viele Themen, die sich auch angeguckt werden sollten.
Ja. Und ihr seid ja jetzt auch nicht ein Jahrgang, da ist auch noch ein kleiner Altersunterschied dazwischen. Spielt das irgendwie noch eine Rolle? Oder?
Also Jens ist, ich muss mal überlegen, 15 Jahre älter als ich. Die Geschäftsführer-Duos oder Trios, die waren immer stark, gab es starke Altersunterschiede.
Ja.
Mein Vater ist ja dann auch noch mal wesentlich älter, als Jens es war. Die Cousine von meinem Vater ist auch wesentlich eher dann ausgeschieden. Und auch in den Generationen davor war das so. Und das hat für uns Vorteile, dass man halt nicht zusammen aus der Geschäftsführung austritt und gemeinsam halt auch eintritt, sondern es gibt immer einen, der schon länger dabei ist und voraus ist, und einen anderen, der dann auch nochmal neue Impulse einbringen kann.
Habt ihr quasi nicht immer eine ganze Generation, sagen wir mal 30 Jahre dazwischen, sondern eher immer eine halbe?
So eine halbe Generation.
Gut, das natürlich macht es vielleicht ja auch ein bisschen einfacher, weil so diese Stufe der Übergabe nicht ganz so groß ist.
Genau.
Ja, spannend. Jetzt habe ich aber irgendwo auch noch mitbekommen, oder ihr hattet da auch ganz öffentlich drüber gesprochen, ihr habt auch im Zuge des Generationenwechsels auch einen Beirat eingerichtet.
Den gab es früher auch schon mal.
Ja.
Genau, als Beate noch da war, gab es auch schon mal einen Beirat. Der wurde dann irgendwann aufgelöst.
Mhm.
Und jetzt im Zuge des Nachfolgeprozesses haben wir im Anfang letzten Jahres den Beirat eingeführt, um auch noch mal einen externen Blick zu bekommen.
Was hat der Beirat für konkrete Aufgaben? Also ist er eher Sparringspartner für euch als Geschäftsführer oder vielleicht sogar Kontrollorgan oder geht es da nur um Impulse von außen? Was erhofft ihr euch?
Es ist ein beratender Beirat, also der kontrolliert nicht. Das sind ja so die Entscheidungskriterien bei einem Beirat. Wir haben ganz gezielt, als wir auf die Suche gegangen sind nach einem Beirat, uns Profile überlegt. Das haben wir auch mit einer externen Agentur gemacht, also ähnlich wie Bewerbungsgespräche für einen normalen Mitarbeitenden. Und haben dann da drei gute Kandidaten gefunden, die auch gut passen. Gar keine Familienunternehmer, also die arbeiten zwar in Familienunternehmen, aber die gehören jetzt nicht zur Gesellschafterstruktur. Und es ist einfach ein Blick von außen. Wo kann man besser werden? Immer wieder auf Themen hingewiesen werden, die anders laufen müssten, und wo wir Anpassungen vornehmen sollten.
Und wie oft seid ihr mit denen im Austausch?
Wir haben mehrere Beiratssitzungen im Jahr, also die kommen beispielsweise zur Gesellschafterversammlung dazu, wenn wir das Budget verabschieden, und zusätzlich einmal im Monat ein Jour fix über eine Stunde, wo der Monatsabschluss besprochen wird. Und in diesem einstündigen Termin kann man natürlich dann auch nochmal andere Sachen besprechen, aber auch klar im Videocall. Da sind auch meistens alle dabei. Natürlich, wenn es terminlich jetzt so bei deinem einen oder anderen nicht geht, Aber das hat sich bewährt, das so zu tun.
Spannend. Also ich finde dieses Konzept Beirat eigentlich ganz spannend, weil das ist ja nun mal auch als geschäftsführender Gesellschafter. Wo holst du die Impulse? Wer hält dir mal den Spiegel vor, ob du noch so up-to-date bist oder so? Das erlebt man ja manchmal auch bei anderen Unternehmen in Nachfolgesituationen, wo man einfach merkt, okay, da hätte jetzt mal vielleicht vor 10 Jahren schon mal irgendwo neuer Impuls gebraucht. Von daher finde ich das irgendwo spannend, aber ja auch mutig. Ne? Ihr könntet ja auch sagen, ey, wir als Gesellschafter, wir wissen alles selber, wir brauchen da keinen. Ne? Also das finde ich beeindruckend, dass ihr das so konsequent gemacht habt. Und wenn ich das richtig aus dem Interview, was ich da gelesen habe, ihr habt euch ja auch richtig, was so die Anzahl der Kandidatengespräche angeht, ihr habt ja auch wirklich auch einige Kandidaten angeguckt und die Profile sahen ja auch schon so aus, dass das auch wirklich Leute, die was beitragen können. Also mich hat das beeindruckt, dass ihr da anscheinend sehr viel Energie und Gedanken reingesteckt habt, wo ich dann auch denke, puh, das alles so neben dem Tagesgeschäft ist auch Respekt.
Also wir haben, glaube ich, über 30 Gespräche geführt. Dann mit nicht nur Jens und ich, sondern auch noch eine Gesellschafterin, so dass wir aus jedem Stamm, wir nennen das 3 Stämme, jemand dabei war, um halt auch von den Gesellschaftern einen Blick nochmal mit reinzubekommen. Genau, aber das war auch wichtig, ja. Weil im Endeffekt die 3, die es nachher geworden sind, da konnten wir dann alle sagen, das sind die 3.
Das haben alle mitgetragen.
Ja, genau.
Ah, spannend. Und dann hatte ich ein paar genommen, du bist Anfang 2026 in die Geschäftsführung eingetreten und irgendwie so 100 Tage später, irgendwo Anfang April, gab es von dir bei LinkedIn einen Rückblick auf die ersten 100 Tage und da ist natürlich, also, du warst ja vorher schon 13 Jahre hier, also es ist ja nicht, dass du jetzt das komplett neu warst und das über deinen Vater ja schon vieles mitgekriegt, aber ich fand das schon krass, dass dieser Perspektivwechsel von Leitung Supply Chain zu Geschäftsführerin, da waren doch noch ein paar Erkenntnisse drin über die ersten Monate. Was waren da so die Kernpunkte, die für dich dann anders waren?
Natürlich trägt man dann so das erste Mal die Gesamtverantwortung und ich habe es da ja auch beschrieben. Im ersten Monat habe ich halt den Finanzenbereich übernommen. Da hat man dann natürlich nochmal sehr viel mehr Einblicke, als ich es vielleicht vorher auch hatte. Im zweiten Monat mussten Sachen abgenommen werden. Dann hat man die Bezirksregierung im Haus und dann sitzt da halt nicht mehr mein Vater am Tisch, sondern dann sitze ich da jetzt nur noch alleine am Tisch und habe natürlich da dann die Verantwortung. Und dann ging es halt auch schon los mit einer der größten Krisen, die gerade bestehen. Und im Endeffekt, die Chemieindustrie ist schon so in der größten Krise der letzten 30 Jahre. Wir haben die Bauwirtschaft sollte eigentlich in diesem Jahr wieder Fahrt aufnehmen. Das tut sie halt jetzt nicht, weil wir die Problematik im Nahen Osten haben. Und die Problematik ist halt nicht nur auf unsere Lieferketten, die bedroht sind. Preiserhöhungen, aber auch, dass wir überhaupt unsere Rohstoffe bekommen, sondern wir haben auch in Dubai eine Gesellschaft mit 30 Mitarbeitenden und wenn da dann die Drohnen fliegen, dann ist es nicht mehr nur, kann der Rohstoff geliefert werden oder halt nicht, sondern dann hat man da komplett andere Sicherheitsaspekte, wo man halt auch gucken muss, sind die überhaupt da mental in der Lage, weiterzuarbeiten? Müssen die eigentlich raus aus dem Land? Was muss man tun? Und das ist eine andere Herausforderung und eine andere Übernahmesituation, als es die bei meinem Vater war oder als es die bei Jens war. Weil solche Krisen gab es da so jetzt nicht.
Nee. Ja, krass. Und vor allem, es trifft euch ja eigentlich dreifach, ne? Du hast einerseits das ganze Thema Rohstoffpreise, Verfügbarkeit. Ihr liefert quasi in die Bau- oder Bauzulieferindustrie, hast Absatz oder Vertrieb, ist auch schwierig. Plus, oder eigentlich Mitarbeiter sind davon betroffen. Also, das ist ja, und gerade der letzte Punkt ist ja auch was, wo ich sage, Also ich glaube, ich habe schon viel in meinem Unternehmerleben gesehen, aber sowas Krasses, da wüsste ich jetzt auch nicht, wie gehe ich damit um. Ne? Weil bisher fühlt sich als bist ja nicht nur Gesellschafter oder Teilhaber von irgendeiner Gesellschaft, also da sind ja deine Mitarbeiter. Boah, krass. Wie ist die Situation da heute? Also wir sprechen jetzt gerade Anfang Juni. Wie ist da so der aktuelle Stand? Wie arbeiten die da jetzt?
Also wir hatten lange Monate Container auf See, weil wir halt nicht bis nach Dubai ja liefern konnten. Seit April fahren LKWs. Wir haben es geschafft, jemanden zu finden, der mit einem LKW da runterfährt. Natürlich wird die Ware auch mehrmals umgeschlagen, aber die Ware kommt an. Das ist das Wichtigste, weil aktuell in Dubai natürlich die ganzen Projekte weiterlaufen. Die werden alle weitergebaut und die benötigen da auch unsere Lacke. Also schaffen wir die Produkte dahin. Die Container, die auf See waren, die werden teilweise in anderen Ländern abgeliefert und kommen dann auch nach und nach an. Manche sind schon da, manche brauchen noch ein bisschen länger. Manche.
Mein Logistikteam muss ein bisschen detektivisch unterwegs sein gerade, oder?
Genau.
Krasse Situation. Das ist eigentlich das Spannende, das ist ja für dich, also eine Krise hat ja riesige Ausmaße. Du bist noch relativ frisch in der Geschäftsführerverantwortung. Und das nimmt ja dein Team hier auch mit. Die wissen ja auch nicht, was sie machen soll. Du hast das auch ganz gut formuliert. Du siehst deine Rolle darin, Orientierung zu geben. Wie gibt man in so einer Situation Orientierung?
Orientierung heißt für mich dann auch eher transparent zu sagen, was ist eigentlich gerade los. Den Mitarbeitenden nichts zu verheimlichen, sondern einfach zu sagen, so ist die Situation. Das und das könnte noch passieren. Was machen wir jetzt, damit es vielleicht anders ausgeht? Und wenn man das regelmäßig tut, dann schätzen die Mitarbeitenden das natürlich auch ganz anders wert. Und das ist für mich Orientierung.
Ja, kann ich nachvollziehen. Das war nämlich bei uns in Zeiten, auch als es mit Covid war und danach Ukraine-Krise etc. Wir können die Welt da draußen ja nicht ändern oder begrenzt beeinflussen. Und ich glaube, dieses Thema Transparenz und auch sagen, hey komm, es ist jetzt so, wir machen die und die Schritte, dann sind wir gut vorbereitet. Ich sehe da so ein bisschen auch die Rolle von uns Unternehmern in einer wahnsinnigen Welt daraus, müssen wir vielleicht auch ein bisschen Sicherheit und Ruhe wieder reinbringen in das Leben unserer Beschäftigten, weil das die brauchen ja das Radio anmachen oder morgens an der Tankstelle auf die Bildzeitung gucken, dann sind die ja schon wieder mitgenommen von den ganzen Krisen. Und ich glaube, da kann man sich vielleicht als guter Arbeitgeber, gerade beim inhabergeführten Mittelstand, auch noch abheben, dass man sagt, okay, komm, hier arbeiten musst du überall und doofe Tage gibt es auch überall, aber hier ist zumindest, wir schaffen dir hier ein Umfeld, wo du vielleicht auch mal ein paar Stunden vergessen kannst, was da draußen unterwegs ist. Also, das wird ja alle anderen Unternehmer auch betreffen. Aber schon Respekt, dass das am Anfang so heißt, dann beneide ich dich nicht. Selbst wenn jetzt ja das Thema im Nahen Osten sich beruhigen sollte, das Thema Baukonjunktur und damit die Nachfrage wird euch ja weiter beschäftigen. Oder zumindest, also ich kriege das mit, andere Chemiekonzerne sind dann schon massiv am Kosten abbauen, am Outsourcen und ins Ausland etc. Wie jetzt seid ihr als Familienunternehmen, stellt sich ja nicht die Frage, wir verlagern den Betrieb nach, weiß nicht, ganz weit in den Osten. Was macht ihr, um noch mithalten zu können im Wettbewerb?
Also einmal beschäftigen wir uns natürlich damit, wie können wir bauunabhängiger werden. Und auf der anderen Seite sind es Kostenmanagementprogramme. Also, dass man sich wirklich um den Kostendruck, der halt ja auch von außen kommt, nicht nur jetzt durch die Thematik im Nahen Osten, sondern auch davor ja schon, zu gucken, wie kann man sich effizienter aufstellen, wie kann man Dinge anders machen. Ja,
aus der Beobachtung, Energiekosten sind ja in der chemischen Industrie ein Riesenthema. Ich habe das aber schon vor das war wahrgenommen, ihr seid so schon seit jeher relativ viel Richtung Nachhaltigkeit unterwegs. Aber ich hab, dein Vater hat irgendwann mal bei einer Veranstaltung hier von der Wirtschaftsstellung erzählt, dass ihr also Richtung wasserbasierte Lacke, also weg von Lösemitteln geht, auch wenn der Markt es vielleicht noch gar nicht fordert. Das finde ich auch krass. Ich glaube, er hat das damals erzählt, in den USA natürlich, die verstehen gar nicht, was das für ein Thema ist oder hier was Energieversorgung am Standort angeht. Also woher kommt das, dass ihr schon so vor der Zeit war mit eurer Nachhaltigkeitsstrategie?
Wir haben uns vor 8 Jahren ja ganz intensiv mit unseren Werten beschäftigt und unserem Rebranding. Das ist dann auch so vor 6 Jahren, glaube ich, haben wir das ganze Design umgestellt. Und diese ganze Wertearbeit hat uns zu unserem einen Kernwert verantwortungsvoll auch dazu geleitet, zu sagen, was heißt das eigentlich für uns? Und im Grunde ist daraus die Nachhaltigkeitsstrategie rausgekommen. Und da gibt's halt verschiedene Blöcke. Es gibt Standortthemen, es gibt Produktportfolio-Themen. Und da versuchen wir natürlich mit nachhaltigeren Rohstoffen zu arbeiten, dass wir weniger mit Lösemitteln arbeiten. Aber wie du schon sagst, der Markt muss das natürlich auch annehmen. Es gibt viele Kunden, die mittlerweile auch auf Wasserlacke umstellen oder auf UV-Lacke. Aber es gibt natürlich auch immer noch den Kunden, der lösemittelhaltige Produkte kaufen möchte. Und wenn wir hier am Standort sind, wir haben vor 10 Jahren eine Pelletheizung gebaut, um halt auch vom Öl eher wegzukommen. Gas haben wir eh nur zu einem kleinen Teil im Verwaltungsgebäude. Dann haben wir unsere große PV-Anlage vor 1,5 Jahren gebaut. Halt auch so eine der ersten in Hamm auf jeden Fall mit den.
Eine Flächenanlage auch.
Genau, 1,5 Megawatt. Die natürlich uns jetzt auch in die Karten spielt und wir viel Strom produzieren. Unsere Dienstwagenflotte wird elektrifiziert. Wir haben ganz viele Ladepunkte, wo auch unsere Mitarbeitenden laden können, um so auch einfach immer mehr Richtung Nachhaltigkeit zu gehen.
Also ich finde das beeindruckend, aber letztlich das so Auslöser war eigentlich der Wert, wir gehen verantwortungsvoll mit dem Unternehmen um und dem drumherum.
Ja, wobei der Wert verantwortungsvoll, ja, den haben wir dann da nochmal in dem ganzen Prozess niedergeschrieben. Aber verantwortungsvoll ist für uns halt der Inbegriff eines Familienunternehmens.
Ja.
Deswegen steht er auch da. Also wir waren nicht erst seitdem verantwortungsvoll, sondern natürlich
zieht, ja.
Genau auch viele Jahre schon davor. Und dann ist mehr in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen halt auch so
logisch.
Der Schritt.
Ja.
Genau.
So ein Thema, was ja viele Unternehmen gerade auch beschäftigt, ist das Thema künstliche Intelligenz. Wo steht ihr da? Wie geht ihr intern damit um? Also wie nehmt ihr eure Belegschaft mit?
Also ich würde sagen, wir gehen eher pragmatisch vor. Also wenn wir in die ganzen Verwaltungsbereiche gucken, wir haben Copilot-Lizenzen ausgerollt, also einmal in der normalen Variante, da kann das jeder Mitarbeitende nutzen. Wir nutzen aber auch die Pro-Variante, haben dafür Workshops aufgesetzt, um halt auch zu gucken, wie ist da überhaupt das Feedback, wie arbeiten die Mitarbeitenden damit. Dann haben wir jetzt ganz neu unseren Chatbot, der auf unserer Website ist. Wir hatten vor vielen Jahren schon mal einen, aber jetzt mit den neuen KI-Modellen, die bieten wesentlich andere Möglichkeiten und halt auch bessere Antworten. Und besonders, wenn man Kunden damit bedienen muss, dann muss auch die erste Antwort sitzen. Da kann der Kunde nicht irgendwie 10-mal Sachen eintippen. Dann verlieren die nämlich da auch die Muße und rufen einfach den Kundenbetreuer oder den Außendienst an. Sonst hatten wir schon Projekte in unserer Forschung und Entwicklung zum Thema Rezeptdatenüberarbeitung. Ja, also überall da, wo wir irgendwie
überall
Themen sehen.
Ja.
Genau.
Aber ich fand das gerade ganz gut, du hast gesagt, ihr macht Workshop dazu. Das heißt, ihr habt schon auch auf dem Radar, dass ihr Mitarbeiter befähigen müsst und die mitnehmen müsst.
Genau. Also nur weil man Copilot jetzt auf dem Rechner hat, nutzt man das noch nicht.
Ja.
Und man muss schon gucken, wie man aus der Gewohnheit, vielleicht eine E-Mail selber zu schreiben oder seine Termine selbst zu organisieren oder verschiedenste Auswertungen selber zu machen, einfach mal Copilot zu nutzen. Und der gibt einem ja keine 100%ige Lösung, sondern vielleicht so 90, 95. Und dann schraubt man dann noch mal links und rechts dran rum.
Im Idealfall trotzdem noch Zeit gespart.
Genau.
Und jetzt, das mein Motiv dieses Podcasts ist ja, ich möchte Werbung für Unternehmensnachfolgen machen. Wenn dich jetzt jemand fragt, Hanna, ich überlege, das Familienunternehmen zu übernehmen, was würdest du jemandem raten? Was sind so die Sachen, die man beachten soll? Sollte man das machen oder lieber die Finger davon lassen?
Ein Unternehmen zu übernehmen? Also ich würde erstmal so die Frage stellen, wie tief steckt man eigentlich schon drin in dem Unternehmen? Hat man sich wirklich Gedanken gemacht, was das auch bedeutet, so ein Unternehmen zu übernehmen? Natürlich ist das schön, wenn so ein Unternehmen da ist und man dann das Erbe irgendwie antritt, aber das reicht ja nicht, sondern man will da irgendwie dann mindestens 30 Jahre drin arbeiten.
Mhm.
Man will es weiterentwickeln. Es soll in die nächste Generation geführt werden. Und dann muss man da ganz viel Energie reinstecken. Und mit den Herausforderungen, die ja auch von außen kommen, die dann nicht kontrollierbar sind, das handeln können. Und ich glaube, das bedarf schon längerfristige Arbeit, sich damit zu beschäftigen, will man das wirklich oder nicht.
Ja.
Genau. Und so der ein oder andere Workshop oder das ein oder andere Coaching zum Thema Nachfolge, da gibt es ja auch verschiedenste Institutionen, wo man sich auch mit Familienunternehmern austauschen kann. Das ist schon wichtig. Grundsätzlich glaube ich, wenn man in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen ist und von klein auf auch ein Unternehmen kennt, dann sieht man das auch nochmal mit anderen Augen, als wenn man jetzt nicht aus einer Unternehmerfamilie kommt und so ein Unternehmen übernehmen möchte.
Ich musste gerade schmunzeln, du sagtest, man sieht das dann mit anderen Augen. Ich habe vor einigen Folgen meine Kinder hier im Podcast interviewt und habe gefragt, so, was kriegt ihr denn so aus dem Unternehmen und Leben eures Vaters mit? Und da hatten sich tatsächlich die Events mit Döner und Grill und Partys und keine Ahnung, also die Firmenfeiern waren bei denen sehr hoch in der Präsenz, was mir gar nicht so bewusst war. Aber es, es sollte halt eine bewusste Entscheidung sein, ob das auch zu den eigenen Motiven passt. Ne? Ich meine, gut, ihr habt ja mit so einem großen Betrieb ja auch noch eine Größenordnung. Das ist vielleicht auch nochmal anders als in einem Handwerksbetrieb mit 15 Mitarbeitern, aber nichtsdestotrotz bin ich dann für etwas die nächsten Jahrzehnte verantwortlich mit allen Höhen und Tiefen. Also Selbstreflexion und sich mal Impulse von außen holen, ist, glaube ich, eine ganz gute Kombination. Wohin möchtest du das Unternehmen denn noch entwickeln? Was sind so die Themen? Oder das möchte ich in meiner, nennen wir es mal, Amtszeit hier bewegen oder gestalten?
Also auf jeden Fall ist ein Ziel, das Unternehmen wirtschaftlich besser aufzustellen, dann auch nochmal technologisch voranzubringen und das ganze Thema Nachhaltigkeit. Also uns ist wirklich wichtig, dass unsere Kunden mit nachhaltigeren Produkten arbeiten. Genau. Und das halt immer mit der Kultur, die wir ja auch so in den letzten Jahren geprägt haben und das weiter ausbauen, dass die Mitarbeitenden gerne hier arbeiten. Wir haben ja viele Mitarbeiter, die schon viele Jahrzehnte hier arbeiten und auch froh sind, uns als Arbeitgeber zu haben und das halt einfach stetig weiter auszubauen.
Ja. Mhm. Und du hast eben gesagt, du bist verheiratet, du hast Kinder. Das ist natürlich immer schon ein ganz schöner Ausgleich zu dem eigenen Arbeitsalltag. Was brauchst du denn noch, damit du sagen kannst, ich kann mich von den Herausforderungen, die das Unternehmen Hesse bietet, was tust du, damit du in deine Balance kommst?
Also natürlich Zeit mit meiner Familie verbringen. Meine Kinder sind 3 und 5. Das heißt, da ist auch noch viel Action. Wenn man nach Hause kommt, ist wenig Ruhe.
Ja.
Aber wenn ich eine Woche, die strukturiere ich so, und dass ich dann auch mal Zeit habe, um ins Fitnessstudio zu gehen oder um ein bisschen durch die Natur zu laufen, um kreativ zu sein, zu malen oder so. Aber auch wirklich abschalten, weil sonst ist das alles zu herausfordernd.
Ja, man braucht halt irgendwie eine Möglichkeit, seine Gedanken zu sortieren, ne?
Genau.
So. Was findest du denn in der Rolle als Chefin positiv und was nervt dich? Was sind so deine Tops und Flops, wenn du jetzt auf deine Rolle als Geschäftsführerin guckst?
Was nervt mich? Ja, so eine Nahostkrise würde ich jetzt mal dazu zählen, dass mich sowas nervt. Okay. Natürlich gibt es immer mal Auf und Abs, aber so große Herausforderungen sind dann schon schwierig. Und man will ja schon auch das Unternehmen dahin entwickeln, dass es irgendwie resilienter ist, auch Krisen gegenüber. Aber wenn es dann so unkontrollierbar ist, dann macht das ja wenig Spaß.
Ja.
Ne? Aber sonst kann ich nicht wirklich was sagen, was mich nervt.
Okay, und was sind die Dinge, wo du sagst, boah, das ist richtig cool, dass das Teil meines Jobs ist?
Also im Prinzip geht es mir auch viel darum, einfach mit den Mitarbeitenden zu sprechen und auch zu gucken, wo sind deren Potenziale und wo kann man da mal den einen oder anderen weiterentwickeln. Und das finde ich wirklich spannend, halt Dinge zu verändern, die schon immer so waren. Und dann kam ich oder irgendein anderer und stellte vielleicht nochmal eine andere Frage und auf einmal geht's dann doch.
Ja.
Und das ist halt immer interessant, dass das dann vielleicht doch geht.
Kann ich nachvollziehen. Also manchmal ertappe ich mich dabei, denn manchmal haben wir ganz schwierige Entscheidungen getroffen und im Nachhinein waren das die besten, die wir treffen konnten. Also das kann ich nachvollziehen. Letzte Frage. Welche Medien, also Bücher, Podcasts, was auch immer, haben dich geprägt oder was kannst du anderen potenziellen Nachfolgern empfehlen? Welches Buch sollte man mal lesen? Welchen Podcast mal hören? Welches YouTube-Video sich anschauen? Gibt's da was, was dich inspiriert oder motiviert hat?
An Podcasts höre ich gerne Fast and Curious mit Verena Pauster. Die kommt ja auch ursprünglich aus einer Unternehmerfamilie. Und da sind immer wertvolle Tipps in jede Richtung, auch wenn es dann um viel mehr Leadership oder sowas geht. Genau, und sonst natürlich habe ich auch das ein oder andere Führungsbuch oder Verantwortungsübergabebuch gelesen. Aber aktuell komme ich auch nicht wirklich zum Lesen und lese eher Kinderbücher.
Aber auch das Neinhorn ist ja durchaus spannend.
Das Neinhorn ist auch spannend. Ja, und sonst auch viel Netzwerken, also auf Veranstaltungen gehen, wirklich zu gucken, dass man sich mit jemandem vernetzt, der in der gleichen Situation steckt wie man selber oder der vielleicht 10 Jahre vor einem ist. Ich habe in meinem Bekanntenkreis nicht wirklich Nachfolger. Deswegen ist es halt auch wichtig, da nochmal irgendwie über die Stadtgrenzen oder Universitätsgrenzen zu gucken, dass man wirklich in den Austausch kommt.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich bin auch in so Mastermind- oder Erfahrungsaustauschgruppen und das ist tatsächlich so, da gibt es Leute, die sind halt einmal Betriebe, 10-mal größer als wir, wo man dann halt mal gucken kann, okay, gut, dann ist das mal eine Perspektive, wo wir uns hin entwickeln können. Das wird ja bei euch ähnlich sein.
Genau. Auch einfach mal bei einem anderen Unternehmen gucken.
Ja.
Also das finde ich auch wichtig, entweder in der gleichen Branche, aber auch in einer anderen Branche. Man lernt zu irgendeinem Thema immer irgendwas und nimmt immer irgendwas mit, was man dann auch für seinen Arbeitsalltag anwenden kann.
Ja, und das habe ich auch beobachtet. Ihr hattet vor, weiß nicht, 2, 3 Wochen hier auch einen Erfahrungsaustausch mit anderen Unternehmen. Da ging es auch um das Thema die richtigen Mitarbeiter einstellen. Da hattet ihr irgendwie den Impuls vom Herrn Canning von der Uni in Osnabrück, Wirtschaftspsychologe, der sich eben mit dem Thema Eignungsdiagnostik musste ich drüber schmunzeln, weil ich von dem, der hatte diese 15 Minuten Wirtschaftspsychologie im YouTube-Kanal, habe ich auch zwischendurch immer mal wieder reingeguckt. Also fand ich ganz witzig, weil ich den auch super spannend finde. Und dann hattet ihr von dem hier auch einen Impuls. Also ja, spannend. Man stolpert doch manchmal über die gleichen Themen, die einen so beschäftigen.
Und im Prinzip in fast jeder Stadt gibt's ja auch über eine Wirtschaftsförderung oder ähnliche Institutionen Möglichkeiten. Hier in Hamm ist es ein Wirtschaftsfrühstück, wo dann ja auch viele Unternehmer sind und wo man da in den Austausch kommen kann. Und viele, auch zum Thema Nachfolge gibt's ja auch viele Dinge, wo man mal hingehen kann.
Fazit, geht in den Austausch.
Geht in den Austausch, sprecht miteinander. Schreibt auch mal auf LinkedIn irgendwen an, ja, ne, den man spannend findet. Ja. Die antworten meistens.
Ja, und das ist ein bisschen wieder der Bogen hier zu diesem Podcast. Ich schreibe ja manchmal auch spannende Leute an, ob sie bereit sind, hier ein Interview zu geben. Und also da sagen eigentlich alle ja. Mhm. Und was ist, und ich als Interviewter, ich lerne in jedem Gespräch was dazu. Also ich fühle mich total privilegiert und von daher kann ich das tatsächlich auch unterstreichen, zu sagen, sprecht die Leute euch an, die meisten sind tatsächlich sehr offen dafür, auch ihr Wissen oder ihre Erfahrungen zu teilen. Und ja. Hanna, danke für den Einblick. Ich glaube, das war eine ziemlich runde Sachen. Ja, ich wünsche dir für deine nächsten 29,5 Jahre hier im Chefsessel ein geschicktes Händchen.
Vielen Dank.
Gute Entscheidung und dann bis demnächst.
Bis demnächst.
So, das war mein Interview mit Hanna Hesse und ich hoffe, es hat dir gefallen und du nimmst aus diesem Gespräch genauso viel mit wie ich. Mich hat vor allem die Kombination aus Bodenhaftung und Weitblick beeindruckt, die sie in vielen Facetten der Unternehmensführung an den Tag legt. Wenn du jetzt in der Nachfolgesituation bist, solltest du vielleicht über die drei Punkte aus dem Gespräch nachdenken, die bei mir hängen bleiben. Erstens, Nachfolge ist nicht einfach nur ein Datum im Kalender, sie ist ein Prozess. Und je früher du anfängst, dich damit auseinanderzusetzen, umso besser. Zweitens, hol dir externe Impulse, so wie Hanna das auch gemacht hat. Ein Coach, ein Beirat, einen Austausch mit anderen Nachfolgern. Du musst nicht alles alleine durchstehen und das solltest du auch nicht. Und drittens, in der Krise ist Transparenz keine Schwäche. Das gehört zur Führung. Deine Mitarbeitenden wollen wissen, was los ist. Und sie wollen wissen, dass du weißt, was du tust. Auch wenn Krisen für uns als Führungskräfte auch eine Herausforderung sind. Ja, wenn du jetzt gerade vor deiner eigenen Nachfolge stehst, also ob du überlegst, in ein Familienunternehmen einzusteigen, ob du schon mittendrin bist oder ob du Seniorunternehmer bist und dir gerade Gedanken machst, wie du denn am besten dein Lebenswert in die nächste Generation überführen kannst, schreib mir doch gerne. Das kannst du machen entweder über LinkedIn, per E-Mail an benedikt@nachfolgeschmiede.de oder einfach über die Webseite der Nachfolgeschmiede, www.nachfolgeschmiede.de. Ich antworte dir sehr gerne auf deine Fragen. Versprochen. So, und wenn dir die Episode gefallen hat, lass uns doch gerne auf der Streaming-Plattform deines Vertrauens einen Daumen hoch da, ein Abo oder teile sie mit jemandem, der gerade vor einer ähnlichen Entscheidung steht und dem der Weg von Hanna Mut macht, das Thema Nachfolge anzugehen. Das war's für heute. Danke für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir noch eine erfolgreiche Restwoche. Bis demnächst.